Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Moritz Küpper im Studio. Guten Abend. Zum Ende eines Tages, an dem ja mal wieder über vieles diskutiert wurde. Das Auftrittsverbot von der eigenen Partei für den AfD-Spitzenkandidaten bei der Europawahl. Maximilian Krah, ein Thema gleich. Aber natürlich auch die angekündigte Anerkennung Palästinas als unabhängigen Staat durch Norwegen, Irland und Spanien. Dazu sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute:
Für eine Lösung dieser furchtbaren Situation, da braucht es eben keine symbolische Anerkennung, sondern da braucht es eine politische Lösung. Für eine Lösung des Nahostkonflikts und für die Zwei-Staaten-Lösung braucht es direkte Verhandlungen.
Annalena Baerbock heute in Weimar beim Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks. Auch das ein Thema gleich in dieser Sendung. Genauso wie der Termin der nächsten Parlamentswahlen in Großbritannien und die Trauerfeierlichkeiten im Iran nach dem Hubschrauberabsturz, dem Tod des Präsidenten Ebrahim Raisi. Auch das in dieser Sendung, an deren Ende wir wie immer in die Zeitungen von morgen schauen, die Presseschau. Nun aber direkt der Blick auf ein Thema des Tages, auf die Alternative für Deutschland. Ja, einen Spitzenkandidaten für die Europawahl in 2 Wochen, den hat die AfD noch, Maximilian Krah. Die Liste, sie kann auch nicht mehr verändert werden. Doch Krah soll, so der Willen der Partei nun, nicht mehr auftreten, auch den Bundesvorstand verlassen. Der Grund, neben Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter von Krah, mehrten sich zuletzt auch wieder umstrittene Äußerungen. Und der Druck auf die Partei, er wurde groß und größer in Deutschland, aber auch anderswo. Nun hat die Parteiführung eben die Reißleine gezogen. Aus Berlin, Jürg Münchenberg.
Die AfD hat die Notbremse gezogen und ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahlen, Maximilian Krah, ein öffentliches Auftrittsverbot verordnet. Zuvor hatte der Bundesvorstand heute Morgen gut eine Stunde beraten. Die anschließende Pressemitteilung fällt jedoch deutlich aus. Zitat: Im Ergebnis wurde ein massiver Schaden für die Partei im laufenden Wahlkampf festgestellt, für den der Spitzenkandidat den Vorwand geliefert hat. Zitat Ende. Krah habe dafür die volle politische Verantwortung übernommen und sein Mandat im Bundesvorstand niedergelegt. Dieser Rückzug, so heißt es weiter, sei von allen ausdrücklich begrüßt worden. Die AfD versucht sich also in der Schadensbegrenzung, nachdem Krah durch ein umstrittenes Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica erneut für Schlagzeilen gesorgt hatte. In diesem Interview hatte der EU-Abgeordnete betont, nicht jeder SS-Mann sei ein Verbrecher gewesen. Nicht zuletzt in Frankreich wurden diese Äußerungen als Verharmlosung der Nazizeit verstanden. Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National von Marine Le Pen, derzeit um ein moderateres Image bemüht, zog daraufhin die Konsequenzen und verkündete gestern Abend, die Zusammenarbeit mit der AfD einzustellen. Bislang sind beide Parteien Mitglied in der Fraktion Identität und Demokratie des EU-Parlaments. Die AfD könnte also demnächst ohne Fraktionsstatus dastehen, was wiederum ihre Arbeit im EU-Parlament erheblich erschweren würde. Seit Monaten sorgt Krah immer wieder für Negativschlagzeilen. So war ein enger Mitarbeiter des EU-Abgeordneten wegen des Verdachts der Spionage für China verhaftet worden. Zudem gibt es inzwischen auch Vorermittlungen gegen Krah selbst. Die Staatsanwaltschaft Dresden prüft, ob Geld aus China oder Russland an ihn geflossen ist. Bereits Ende April war Krah deshalb von der AfD-Parteiführung zum Rapport nach Berlin bestellt worden und zeigte sich danach dennoch kämpferisch.
Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat.
Tatsächlich war zunächst vereinbart worden, dass Krah auf Wahlkampfauftritte verzichten soll. Später nahm er wieder Termine wahr, doch damit soll jetzt 2 Wochen vor der EU-Wahl Schluss sein. Trotzdem bleibt der Spitzenkandidat seiner Partei im Europawahlkampf, der jedoch zunehmend in der Krise steckt. Denn auch Peter Büstron, immerhin Nummer 2 der Europaliste der AfD, wird nach Korruptionsermittlungen vorerst keinen Wahlkampf mehr machen. Beide weisen die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurück. Gegen Büstron laufen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche. Der Bundestagsabgeordnete soll Geld aus Russland angenommen haben. Erst in der letzten Woche hatte der Bundestag deshalb seine Immunität aufgehoben. Büstron kündigte heute an, aus familiären Gründen, wie er sagt, auf weitere Wahlkampfauftritte zu verzichten. Kurz vor der EU-Wahl sind also die 2 wichtigsten Kandidaten der AfD faktisch unsichtbar geworden.
Aus Berlin berichtete Jörg Münchenberg, und dort in Berlin, aber auch in Brüssel wurde heute, ich habe es schon angedeutet, viel diskutiert, gerungen. Denn Norwegen, Irland und Spanien haben angekündigt, Palästina künftig als unabhängigen Staat anzuerkennen, wie bereits 143 andere Länder weltweit. Was bedeutet das für Deutschland, aber auch in Europa, in der Europäischen Union? Aus Brüssel dazu Andreas Meyer-Feist.
Der Schritt kommt nicht überraschend. Erst vor gut zwei Wochen hatte die UNO-Vollversammlung mit großer Mehrheit dafür gestimmt, Palästina mehr Rechte bei den Sitzungen zu geben. Das verstärkte die Motivation in einigen EU-Staaten, Palästina nun auch diplomatisch anzuerkennen. In Europa geht die Debatte seit Monaten in diese Richtung, allerdings ohne, dass es eine einheitliche Linie gibt. Ein Zauberwort ist aber unbestritten: die Zwei-Staaten-Lösung. Ein palästinensischer Staat neben dem israelischen, gleichberechtigt.
From now on, I will not talk about the peace process, but about the two-state-solution process.
Von jetzt an werde er nicht von einem Friedensprozess sprechen, sondern von einer Zwei-Staaten-Lösung, erklärte EU-Chefdiplomat Josep Borrell unlängst in Brüssel. Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprach bei ihrem letzten Ägypten-Besuch von einem neuen politischen Horizont.
And this horizon is a two-state-solution.
Der außenpolitische Rahmen, nun eine diplomatische Anerkennung auszusprechen, die mehr ist als nur eine Geste, war schon durch diese Rhetorik für einige EU-Staaten angelegt und wurde dankbar aufgegriffen. Die irische Europaministerin Jennifer McNeill erklärte beim letzten EU-Treffen in Brüssel:
The two-state-solution has always been, the dream has always been the objective.
Die Zwei-Staaten-Lösung sei immer der Traum und das Ziel gewesen. Die norwegische Regierung erklärte jetzt, die Palästinenser hätten ein grundlegendes Recht auf einen eigenen Staat. Sowohl Israel als auch die Palästinenser sollten in Frieden leben, in getrennten Staaten. Die EU-Mitglieder Spanien, Slowenien und Malta planen ebenfalls die Anerkennung Palästinas. Schweden hatte das Land schon vor 10 Jahren anerkannt. Andere EU-Länder sagen aber Nein dazu. Palästinensergebieten fehle es an entscheidenden Voraussetzungen für einen solchen Schritt. Die Grenzen zwischen Israel und Palästinensern seien strittig, das Gebiet zersplittert, der politische Status von Ost-Jerusalem sei ungeklärt. Trotzdem haben schon 139 der 193 UN-Länder Palästina anerkannt. Diejenigen EU-Staaten, die Palästina jetzt anerkennen, befinden sich in illustrer Gesellschaft, darunter Staaten, die Israel das Existenzrecht absprechen und keine Zwei-Staaten-Lösung anstreben wie die EU.
Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. Und das Ganze, es ruft natürlich auch eine Reaktion hervor in Israel. Von dort Jan-Christoph Kitzler.
Nach der angekündigten Anerkennung Palästinas als Staat durch Spanien, Irland und Norwegen hat Israel Botschafter zurückgerufen. Israels Außenminister Katz kritisierte die Entscheidung auf der Plattform X und schrieb, sie sende eine Botschaft an die Palästinenser und die Welt, Terrorismus zahle sich aus. Der Generalsekretär der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, al-Sheikh, dankte den Ländern für die Anerkennung und sagte, dies sei der Weg zu Stabilität, Sicherheit und Frieden in der Region. Auch in israelischen Medien wird das Thema diskutiert. Eine Expertin im Channel 12 sagte ziemlich unverblümt, die Anerkennung sei Ausdruck von drei Dingen: des politischen Untergangs des Staates Israel unter der Führung von Ministerpräsident Netanyahu, des Fehlens einer Strategie im Gazakrieg und der Tatsache, dass andere Entscheidungen treffen, wenn man es nicht selbst tut. Die palästinensische Terrororganisation Hamas, die Israel am 7. Oktober aus dem Gazastreifen angegriffen hatte, lehnt den Staat Israel ab und will ihn vernichten. Sie ist zerstritten mit der zweiten großen palästinensischen Bewegung, der Fatah unter Mahmoud Abbas, die Israel anerkennt und Teile des Westjordanlandes kontrolliert. Die Fatah führt auch die palästinensische Autonomiebehörde an, die laut den Oslo-Verträgen in den 1990er Jahren der Beginn eines Palästinenserstaates sein sollte, der dann aber nie Wirklichkeit wurde. Die Dachorganisation PLO, die palästinensische Befreiungsorganisation, zu der die Fatah aber nicht die Hamas gehört, hat Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen und wurde dort vor kurzem noch einmal aufgewertet. Genugtuung gibt es auf palästinensischer Seite über den Schritt nicht nur von Seiten der Hamas, die sich ebenfalls geäußert hat. Ramzi Odeh, Generalsekretär einer Kampagne gegen Besatzung und Apartheid, sagte im palästinensischen Radio: Wenn wichtige europäische Staaten in diesen Zeiten den Staat Palästina anerkennen, senden sie eine Botschaft an die ganze Welt, das trotz des Willens Israels zu tun. Früher haben die Europäer und Amerikaner gesagt, sie seien für einen palästinensischen Staat und die Zwei-Staaten-Lösung, aber nur durch Verhandlungen. Heute sind diese Staaten völlig davon überzeugt, dass Israel niemals eine Anerkennung eines palästinensischen Staates will und nicht wollte. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte zuletzt immer wieder betont, er sei stolz darauf, jahrzehntelang einen palästinensischen Staat verhindert zu haben. Tatsächlich hat Israel das Westjordanland bereits 1967 besetzt und dort den Bau von Siedlungen völkerrechtswidrig vorangetrieben. Israelische Siedlungen im Gazastreifen wurden zwar 2005 geräumt, seitdem war der Küstenstreifen aber durch Israel und Ägypten weitgehend abgeriegelt. Nach dem Schritt durch Norwegen, Irland und Spanien kommen aus der israelischen Regierung nun Vorschläge für diverse Strafmaßnahmen gegenüber der palästinensischen Autonomiebehörde. Finanzminister Bezalel Smotrich hat sich unter anderem ausgesprochen für die Genehmigung weiterer Wohneinheiten im Westjordanland, für ein weiteres Einfrieren von Geldern und für eine Einschränkung der Reisefreiheit von PA-Vertretern. Werden diese Vorschläge umgesetzt, dürfte sich die Lage im besetzten Westjordanland weiter verschärfen.
Jan-Christoph Kitzler berichtete über die Reaktionen aus Israel und es gab natürlich auch Reaktionen aus Deutschland von der Bundesregierung. Gudula Geuter hat sie zusammengetragen.
Anders als Norwegen, Spanien und Irland wird Deutschland derzeit keinen unabhängigen Palästinenserstaat anerkennen.
Ein eigenständiger Staat Palästina bleibt festes Ziel deutscher Außenpolitik.
Betonte zwar einerseits Katrin Deschauer als Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Deutschland unterstütze deshalb unter anderem den Aufbau von Institutionen. Aber, so fügte sie hinzu,
es geht um einen politischen Prozess mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung, den die Bundesregierung für dringlich hält.
Ein solcher eigenständiger Staat gehört zur Idee einer Zwei-Staaten-Lösung, sofern der Dialog, so gestand die Außenamtssprecherin ebenso zu wie der Regierungssprecher, auch derzeit sein möge. Aber
wir sehen keine Alternative.
Was die Entscheidung des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofes Karim Khan betrifft, Antrag auf Haftbefehl, unter anderem gegen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu stellen, so äußert sich die Bundesregierung nicht zum eigentlichen Inhalt. Anders als etwa US-Präsident Joe Biden, der deutliche Kritik geübt hat. Wohl aber hatte das Auswärtige Amt zur Art der Veröffentlichung festgestellt, Zitat, durch die gleichzeitige Beantragung der Haftbefehle gegen die Hamas-Führer auf der einen und die beiden israelischen Amtsträger auf der anderen Seite ist der unzutreffende Eindruck einer Gleichsetzung entstanden. Jedoch wird das Gericht nun sehr unterschiedliche Sachverhalte zu bewerten haben, die der Chefankläger in seinem Antrag ausführlich dargestellt hat. Zitat Ende. Die Außenpolitikerin der Grünen, Deborah Düring, sagte dazu am Morgen im Deutschlandfunk,
dass eine Gleichzeitigkeit nicht eine Gleichsetzung bedeutet.
Kritischer äußerte sich Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD.
Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig viel Verständnis dafür, dass hier zwei derartig ungleiche Sachverhalte miteinander gewissermaßen in eine Akte gepackt werden.
In der Sache allerdings mache das keinen Unterschied, betonte am Morgen der Professor für internationales Strafrecht Kai Ambos, der im NDR gleichzeitig bekräftigte.
Deutschland ist Vertragsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs und nicht nur das. Wir sind Gründer, wir sind ganz entscheidender Staat in diesem Gremium. Wir haben auch Herrn Kahn übrigens mitgewählt.
Auch das Außenamt hatte zuvor seine Stellungnahme mit der Versicherung begonnen, dass der Internationale Gerichtshof eine elementare Errungenschaft der Weltgemeinschaft sei. Was also, wenn ein Haftbefehl erginge und Benjamin Netanyahu nach Deutschland käme?
Dass uns das in ein echtes Dilemma bringen würde, liegt, glaube ich, auf der Hand.
Sagt dazu der Verteidigungsminister. Von einem Dilemma spricht im Deutschlandfunk auch der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte und geht noch einen Schritt weiter.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesrepublik Deutschland einen gewählten Ministerpräsidenten von Israel nicht mehr empfängt.
Am Schluss wird eine Entscheidung getroffen vom Internationalen Strafgerichtshof und dann gilt es, dieses internationale Recht umzusetzen.
Betont dagegen Deborah Düring von den Grünen, die freilich mit Blick auf das mögliche Dilemma von einer hypothetischen Frage spricht. Was heißt das genau? Wie schwer die Antwort offenbar fällt, macht auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit deutlich.
Grundsätzlich sind wir Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofes und dabei bleibt es auch.
Also es wird umgesetzt.
Wir halten uns an Recht und Gesetz.
Regierungssprecher Steffen Hebestreit im Beitrag von Gudula Geuter. Ja, die jüngsten Entscheidungen aus verschiedenen Perspektiven. Darüber konnte ich auch sprechen vor dieser Sendung mit Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Region, auch mit dem Nahostkonflikt. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Köpper.
Frau Asseburg, Irland, Norwegen, Spanien. Warum erfolgt nun eine Anerkennungswelle?
Ich denke, weil die Situation so verfahren ist wie noch nie nach den schrecklichen Angriffen des 7. Oktober, nach dem furchtbaren Krieg im Gazastreifen. Und es an der Zeit ist, ganz konkrete Schritte zu gehen in Richtung Konfliktregelung. eine Konfliktregelung, die eben auch die Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts beider Völker beinhalten muss. Und das ist ein konkreter Schritt in diese Richtung, in dem ein palästinensischer Staat anerkannt wird, aber natürlich zu sehen als Teil eines größeren Prozesses.
Sie sagen, das geschieht alles mit Blick auf die Region dort selber oder hat es auch in den Ländern jeweils innenpolitische Gründe?
Also es steht schon ganz stark die Situation im Nahen Osten im Vordergrund. Die große Gefahr, dass es jetzt nicht gelingt, diese Abwärtsspirale aus Besatzung, Annexion, Terror, Vergeltung, gegenseitige Entmenschlichung zu stoppen und dann immer wieder noch brutalere Gewalt zu sehen. Und daher jetzt eben das sehr intensive Bemühen, diplomatische Bemühen von europäischer Seite, von amerikanischer Seite, von arabischer Seite, Fortschritte zu erzielen in Richtung politische Konfliktregelung.
Es gab in der Vergangenheit ja immer schon auch schon Anerkennungswellen Palästinas, 1988 und auch 2010, 2012. Und es hatte jeweils die Ursache in einem sehr starken Vorgehen Israels, in einer Verärgerung über Israel hinaus. Das scheint ja jetzt wieder der Fall zu sein. Aber wenn wir zurückgucken, dann hat das ja, wie wir alle wissen, ja wenig gebracht.
Also ich würde das anders interpretieren. Wir haben 1988 die erste Anerkennungswelle gehabt, nachdem die PLO damals noch in Algier, also aus dem Exil heraus, einen palästinensischen Staat verkündet hatte und damit ja auch implizit Israel anerkannt hat, ne? Also die PLO hat damals den Staat in den 1967 besetzten Gebieten verkündet und die Anerkennung, die dann erfolgte, von ungefähr 80 Staaten, war eben eine Bestätigung dieser Zwei-Staaten-Regelung. Also der Idee, dass man eben eine Zwei-Staaten-Regelung anstrebt. Und die zweite Welle war, nachdem Palästina als Staat die Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen angestrebt hat, 2011, als die Weltbank damals auch gesagt hatte, Palästina erfüllt die Qualitäten eines Staates und dann jetzt eben, wenn man so will, die dritte Welle. Aber die ersten beiden Wellen war ganz klar nicht aus Ärger über Israel, sondern eigentlich eine Unterstützung der Zwei-Staaten-Regelung und des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser. Und so würde ich auch das, was Norwegen, Spanien, Irland jetzt angekündigt haben, interpretieren wollen.
Das Ganze hatte sich ja auch schon angedeutet durch ein Votum in der UN-Vollversammlung. Aber was folgt jetzt ganz praktisch daraus durch diesen Schritt der drei Länder?
Was dieser Schritt macht, ist tatsächlich den Palästinenserinnen und Palästinensern Hoffnung zu geben und aufzuzeigen, es gibt eine Alternative zum bewaffneten Kampf, zu Terror und zu Hoffnungslosigkeit, nämlich palästinensische Selbstbestimmung in einem Staat neben Israel und damit auch Israel aufzuzeigen, wir sind bereit, diesen politischen Prozess zu gehen und gleichzeitig nächste weitere Schritte zu überlegen und zu ergreifen in Richtung Sicherheitsgarantien für Israel, in Richtung Integration Israels in die Region, in Richtung Stärkung der palästinensischen Autonomiebehörde und damit nachhaltig oder der Versuch, das Bemühen, nachhaltig die Situation in der Region zu stabilisieren und zu befrieden. Und damit eben auch dem israelischen Interesse an Sicherheit, an seiner Existenz durchaus Unterstützung zukommen zu lassen und nicht gegen Israel zu agieren.
Auch in Deutschland gibt es Stimmen, vereinzelte Stimmen von aus politischer Seite, die sagen, Deutschland solle diesen Schritt auch machen. Es gibt ja auch eine Arbeit des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags 2019, die zu dem Schluss kam, dass es keine grundsätzlichen völkerrechtlichen Vorbehalte gegen eine deutsche Anerkennung Palästinas gebe. Warum folgt Deutschland nicht?
Weil Deutschland immer noch sagt, dass jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen sei. Die Franzosen sagen das auch. Ne? Sie signalisieren an sich werden wir Palästina anerkennen, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt, sondern wir wollen das noch stärker einbinden in diesen Prozess, den ich beschrieben habe. Es soll eben ein Baustein darin sein. Und da ist die Ansicht, dass wir jetzt anscheinend noch nicht weit genug sind in diesem Prozess, damit dieser Baustein möglichst große Wirkung erfüllt.
Ist Europa also gespalten?
Ja, das kann man nicht anders sagen, dass hier sehr unterschiedliche Haltungen vorherrschen. Umso wichtiger wäre es jetzt, dass die Staaten, die nicht mitziehen bei der Anerkennung, dennoch klar machen, dass sie nicht gegen eine Anerkennung sind, dass sie auch folgen werden, dass sie auch nach wie vor festhalten an einer Zwei-Staaten-Regelung und eben auch eine ganz konkrete Perspektive für die Umsetzung einer Zwei-Staaten-Regelung mit unterstützen, mit anstreben.
Wenn wir das Ganze jetzt mal im Verlauf sehen, Sie haben den 7. Oktober angesprochen, diesen grauenhaften Überfall mit mehr als 1000 toten Menschen. Ist das Ganze jetzt nicht ein Stück weit, so makaber das klingen mag, angesichts der ebenfalls ja mehreren Tausenden von Toten auf Seiten der palästinensischen Seite, aber haben die Palästinenser, hat die Hamas damit nicht jetzt ein Ziel dann auch erreicht?
Nein, die Hamas hat ja nicht gesagt, wir begehen dieses Attentat, wir begehen diesen Anschlag, um eine Zwei-Staaten-Regelung umzusetzen.
Nicht explizit, aber sie haben natürlich jetzt das Ganze also politisch nutzen können. So könnte man zumindest argumentieren in dem Verlauf.
Ich würde das nicht so sehen. Mhm. Ja, eine Zwei-Staaten-Regelung stärkt eben nicht die Radikalen. Eine Zwei-Staaten-Regelung stärkt die palästinensische Autonomiebehörde, gibt denjenigen Hoffnung, die Interesse haben an einer friedlichen Koexistenz und nicht denjenigen, die ja Maximalforderungen haben. Es ist ein Schritt Richtung Konfliktregelung und nicht ein Schritt der weiteren Entmenschlichung. Es ist kein Schritt, der Terror fördert, sondern der den politischen Prozess fordert. Und wie gesagt, er müsste eingebunden sein, dann eben noch in einen größeren Prozess der Konfliktregelung.
Dann abschließend, weil Sie das so sagen, ein Stück weit als einen Hoffnungsschimmer beschreiben. Von Seiten Israels gibt es aber vehemente Ablehnung dagegen.
Ja, ich glaube, deshalb ist es ganz wichtig, deutlich zu machen, die Anerkennung eines palästinensischen Staates ist kein Schritt gegen Israel. Es geht ja darum, dass ein palästinensischer Staat neben Israel entsteht und nicht statt Israel. Und damit wird eine Konfliktregelung gestärkt und kein Schritt gegen Israel unternommen. Umso mehr, wenn das Teil eines Prozesses ist, wo es auch um Sicherheitsgarantien für Israel geht, wo es auch um die Integration Israels in die Region geht.
Sagt Muriel Asselborg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch heute Abend.
Sehr gerne.
Und dieses Interview haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. 23 Uhr und 33 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir kommen zu unseren Kurzberichten des Tages, bei denen wir zu Beginn nach Russland schauen. Denn Präsident Wladimir Putin plant wohl eine Grenzverschiebung in der Ostsee. Frank Eichmann.
Russland hat nicht vor, die Grenzlinien in der Ostsee zu verändern. Unter Berufung auf eine militärisch-diplomatische Quelle melden dies am Mittag alle Nachrichtenagenturen des Landes. So wichtig scheint diese Botschaft der russischen Führung zu sein. Zuvor hatten mehrere Staaten protestiert gegen einen Entwurf des russischen Verteidigungsministeriums. Danach solle in der Ostsee die Grenzziehung sowohl im östlichen finnischen Meerbusen bei St. Petersburg als auch um Kaliningrad und Teile der kurischen Nehrung verändert werden. Bei der Festlegung 1985 sei zu ungenaues Kartmaterial verwendet worden, die Koordinaten würden nicht mehr der aktuellen geografischen Situation entsprechen. Der Entwurf steht weiter auf der Website der russischen Regierung. Bis Anfang Juni soll danach die öffentliche Anhörung dauern, dann eine Regierungsverordnung folgen und eigentlich zum Januar 2025 die neue erweiterte Grenzziehung in Kraft treten. Ob die Proteste aus Finnland, Estland und Litauen zu einer Änderung der Pläne führen werden, ist derzeit offen.
In Pakistan gibt es eine Hitzewelle. Peter Hornung.
51 Grad werden für den kommenden Sonntag vorhergesagt in der südpakistanischen Provinz Sindh mit der 15 Millionen Einwohnerstadt Karachi. Und auch in anderen Regionen von Pakistan könnte es ähnliche Temperaturen geben. Die Behörden bereiten sich nach Berichten pakistanischer Medien auf den Katastrophenfall vor. Sie stellen kühle Räume als Notunterkünfte zur Verfügung. Es gibt große Wasservorräte und Krankenhäuser bereiten sich auf Hitzeopfer vor. Alle Schulen sind bis Ende des Monats geschlossen. Die Regierung erklärte, die Temperaturen seien derzeit 4 bis 6 Grad höher als üblich. Betroffen seien davon alle flacheren Landesteile. Befürchtet wird auch, dass die große Hitze die Gletscher im Himalaya schneller schmelzen lässt und es in der Folge zu Flutwellen und Überschwemmungen kommen könnte. Pakistan gehört zu den Ländern, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind. Vor 2 Jahren waren weite Teile des Landes überflutet worden. Zuvor hat es auch eine schwere Hitzewelle gegeben. Es folgten heftige Regenfälle und eine massive Gletscherschmelze.
Peter Hornung über die aktuelle Hitzewelle in Pakistan. In Österreich gab es einen zweiten öffentlichen Auftritt von René Benko. Sicke Hane.
Begleitet von seinem Anwalt und Polizisten in Zivil kam René Benko heute zum U-Ausschuss. 2-mal hatte er seine Befragung abgesagt. Nun ließen die Abgeordneten ihn behördlich vorführen. Sie wollten Antworten, vor allem zu Benkos Beziehungen in die österreichische Innenpolitik. Denn offiziell ging es im Untersuchungsausschuss darum, ob reiche Unternehmer wie Benko zu viel Corona-Hilfen bekommen haben. Doch die Frage, ob Benko sich mit Hilfe prominenter Politiker geschäftliche Vorteile verschafft hat, reicht über die Pandemiegelder weit hinaus. Bekannt ist, dass 2 ehemalige österreichische Bundeskanzler für die Signa gearbeitet haben, der konservative Sebastian Kurz und der Sozialdemokrat Alfred Gusenbauer. Auf viele Fragen der Abgeordneten antwortete René Benko heute jedoch nicht. Er verwies auf unzählige Verfahren, die gegen ihn persönlich und die insolvente Firmengruppe laufen. In Deutschland, Österreich und Liechtenstein ermitteln Staatsanwälte rund um die Signa-Pleite und Geldflüsse in den vielen Tochterfirmen. Rund 1300 Steuernummern werden dem Signa-Konglomerat zugeschrieben. Benko wies heute immer wieder die Verantwortung für Vorgänge bei der Signa von sich. Im Rahmen der Pleite steht die Frage im Raum, ob Benko die faktische Geschäftsführung zugeschrieben werden kann, obwohl er keine offiziellen Ämter bei Signa innehatte. Das hätte möglicherweise rechtliche Folgen. Experten gehen davon aus, dass sich die Abwicklung und die juristische Aufarbeitung der Signa-Pleite noch Jahre hinziehen wird.
Sicke Hane berichtete und wir schauen noch auf die Wirtschaft, auf die Aktienkurse des Tages. Jan Platt.
Zwar haben die Autobauer in der Europäischen Union im April deutlich mehr Wagen verkauft, allerdings lag das unter anderem an zusätzlichen Verkaufstagen. Dazu kommt, im Zollstreit mit den USA und der Europäischen Union legt China nach und bringt höhere Abgaben ins Spiel. Ein Experte eines staatlichen Forschungsinstitutes sprach von möglichen 25% Einfuhrzoll, der für westliche Verbrennerfahrzeuge mit größeren Motoren gelten soll. Aktien von BMW, Volkswagen, Porsche oder Mercedes-Benz haben durchschnittlich 1,5% verloren. Der DAX hat 0,25% nachgegeben auf 18.680 Punkte. Neben den Verlusten der Autobauer waren Anleger erneut vorsichtig, bevor von vielbeachteten Unternehmen Geschäftszahlen vorgelegt werden und es weitere Hinweise auf die zukünftige US-Zinspolitik geben dürfte. Die deutsche Wirtschaft hat laut dem Monatsbericht der Bundesbank wieder Tritt gefasst und bleibt voraussichtlich im Frühjahr auf dem Wachstumspfad, wobei für eine nachhaltige Belebung der Industrie die Neuaufträge breit angelegt anziehen müssten, heißt es auch. Immerhin seien aber weitere Kaufkraftgewinne der Konsumenten zu erwarten, weil der Arbeitsmarkt voraussichtlich robust bleibe und die Löhne weiter kräftig steigen dürften, so die Bundesbank.
Jan Plate berichtete über die Wirtschaft des Tages und damit kommen wir noch einmal zur internationalen Politik. Denn in Weimar kam heute das sogenannte Weimarer Dreieck zusammen. Deutschland, Frankreich und Polen sind die Länder, die sich in Person der Außenministerin und Außenminister getroffen haben. Gesprächsbedarf, den gab es genug. Aus Weimar, Henry Bernhard.
Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock begrüßte mit sichtlich guter Laune. Sie hatte sich mit ihren französischen und polnischen Amtskollegen sehr gut verstanden.
Meine lieben Kollegen, lieber Stefan, lieber Radek, ich freue mich sehr, euch heute hier in der Geburtsstadt des Weimarer Dreiecks begrüßen zu dürfen Und was hier gerade an schönem Wetter fehlt, das haben wir in der Effizienz in unseren Gesprächen wettgemacht.
Sie hatten erst gut 2 Stunden im Ratssaal des Weimarer Rathauses getagt, als sie vor die Presse traten und dem schon mehrfach totgesagten Weimarer Dreieck eine Zukunft versprachen.
Das Weimarer Dreieck vereint in seiner Vielfalt im Kleinen, was uns in der Europäischen Union auch im Großen stark macht.
Nämlich Stärke durch Vielfalt. Das Weimarer Dreieck solle eine Ideenschmiede für Europa sein. Deshalb habe man sich in diesem Jahr schon zum 2. Mal getroffen, ein 3. Treffen sei bereits geplant. Aber erstmal gab es erste Beschlüsse zu verkünden. Eine Weimarer Agenda haben die Außenminister Deutschlands, Polens und Frankreichs verkündet für ein stärkeres geopolitisches Europa. Denn
wir können uns keine Außenpolitik auf Autopilot mehr leisten.
3 Felder hat die Weimarer Agenda. Die EU als Sicherheitsunion, die Stärkung der gemeinsamen Außenpolitik und ein grünes Weimarer Dreieck als wirtschaftliche Chance.
Wir wollen aus der Europäischen Union eine wahre Sicherheitsunion machen. Denn ein starker europäischer Pfeiler in der NATO ist unsere Lebensversicherung.
Die 3 Außenminister bekannten sich dazu, dauerhaft 2% der Staatsausgaben in die Verteidigung zu stecken. Fähigkeitslücken, zum Beispiel bei Drohnen, zu schließen, Rüstung gemeinsam zu planen und zu produzieren. Außenpolitisch müsse Europa schneller werden. Die diplomatischen Dienste der Mitgliedstaaten und der EU müssten stärker verzahnt werden.
Um zu einer One-for-All-Diplomatie zu kommen.
Die Ukraine wolle man weiter unterstützen, vor allem in der Luftverteidigung. Die ukrainische Freiheit sei auch die europäische. Konkrete Zusagen aber machten die Außenminister nicht. Nicht im Gleichklang waren die 3 Außenminister bei der Frage, wie man die Anerkennung Palästinas als Staat durch Spanien, Irland und Norwegen bewerte. Der Pole Radosław Sikorski sagte, hier in der Übersetzung,
Polen hat seit mehreren Jahrzehnten Palästina anerkannt, hat dafür votiert, den Status Palästina zu erhöhen. Das war keine Abstimmung gegen irgendetwas, aber dafür, dass man eben die Zwei-Staaten-Lösung annimmt.
Frankreichs Außenminister Stéphane Séjourné sprach sich langfristig für eine Eigenstaatlichkeit Palästinas aus, als Teil einer noch zu verhandelnden Zwei-Staaten-Lösung mit Israel.
Ich bin dennoch nicht dafür, dass die Anerkennung jetzt hier zum politischen Spielball wird, sondern beiträgt zu einer diplomatischen, regionalen Lösung. Das ist nicht der Moment. Und wir glauben, dass diese Anerkennung an und für sich keine sehr weitreichenden Konsequenzen hätte zum jetzigen Zeitpunkt.
Auch Annalena Baerbock sagte, eine rein symbolische Anerkennung Palästinas als Staat jetzt bringe keinen Fortschritt. Den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den israelischen Premier Benjamin Netanyahu wollten alle 3 Minister nicht verurteilen. Die Frage, ob sie den Haftbefehl in Frankreich, Polen und Deutschland aber durchsetzen würden, beantworteten sie nicht.
Henry Bernhard berichtete und damit schauen wir noch nach Großbritannien, wo es heute eine lange erwartete, aber auch zugleich doch überraschende Nachricht gab. Denn Premierminister Rishi Sunak kündigte Parlamentswahlen an. Genauer dessen Termin. Christine Heuer.
Nun also der 4. Juli, viel früher als die meisten erwartet hatten. Vor dem Regierungssitz in Downing Street steht der Premierminister am Rednerpult und verkündet die überraschende Sommerwahl. Es regnet in Strömen. Rishi Sunaks Anzug wird feucht, dann pitschnass. Während er den Wählern verspricht, sie in unsicheren Zeiten mit aller Kraft zu beschützen.
I will do everything in my power to provide you with the strongest possible protection I can. That is my promise to you.
Sunak, seit 18 Monaten im Amt, lässt die Schrecken in der Welt Revue passieren. Covid, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, Gaza und Israel, das bedrohliche China am Horizont. Er könne nicht behaupten, dass die Konservativen alles richtig gemacht hätten in 14 Jahren Regierung, sagt der Premierminister. Und dann, dass er trotzdem stolz sei auf das Erreichte. Am Morgen hatte das Statistikamt halbwegs erfreuliche Zahlen veröffentlicht. Die Inflation liegt bei 2,3%, also auf Normalmaß, betont Rishi Sunak.
This morning it was confirmed that inflation is back to normal. This means that the pressure on prices will ease.
Der Preisdruck wird nachlassen. Die Hypothekenzinsen werden sinken. Das ist der Beweis, dass mein Plan und die Prioritäten, die ich gesetzt habe, funktionieren.
This is proof that the plan and priorities I set out are working.
Think it over a million, no, I know that things can only get better.
Auf der nahen Straße spielen Anti-Tory-Demonstranten aus Musikboxen laut »Things can only get better«, Tony Blairs Wahlkampfsong, bevor er 1997 haushoch gewann, droht Sunaks Rede mitunter zu übertönen. In Umfragen liegen die Sozialdemokraten stabil, 20 Prozentpunkte vor den Konservativen. Sunak warnt davor, sie zu wählen.
I'm guided by doing what is right for our country, not what is easy. I can't say the same thing for the Labour Party.
Ich lasse mich davon leiten, was gut für das Land ist, nicht davon, was einfach wäre. Das kann ich von Labour nicht behaupten. Ich weiß nicht, was sie im Angebot haben, und in Wahrheit wisst ihr es auch nicht. Das liegt daran, dass sie keinen Plan haben, dass sie nicht mutig handeln. Und deshalb kann es mit ihnen keine sichere Zukunft geben.
And that's because they have no plan. There is no bold action. And as a result, the future can only be uncertain with them.
Der heiße Wahlkampf ist damit eröffnet. In der Labour-Zentrale gibt Parteichef Keir Starmer den Startschuss. Anders als Sunak steht er im Trockenen. Links und rechts umrahmen ihn britische Flaggen.
We will stop the chaos. Look around our country. The sewage in our rivers.
Wir werden das Chaos beenden. Guckt euch doch um im Land. Ungeklärtes Abwasser in unseren Flüssen. Leute warten in fahrbaren Krankenbetten in der Notaufnahme. Verbrechen werden buchstäblich nicht bestraft. Hypotheken und Lebensmittelpreise gehen durch die Decke. Alles eine direkte Folge des Tory-Chaos in Westminster.
It's all, every bit of it, a direct result of the Tory chaos in Westminster.
Starmer verspricht, die Probleme zu lösen, und zwar in einem Geist des Dienens.
We do all this with a new spirit of service. Country first, party second.
In den kommenden Wochen werden die Sozialdemokraten immer wieder gefragt werden, welche Politik genau sie eigentlich machen und wie sie sie finanzieren wollen. Bis zur Verkündung von Neuwahlen herrsche ein ständiges Referendum über die Regierungspartei, wird ein Tory-Insider zitiert. Erst ab der Verkündung seien die beiden großen Parteien wirklich im Wettkampf.
Aus London berichtete Christine Heuer, und auch der Iran steht vor Neuwahlen nach dem tödlichen Hubschrauberabsturz des Präsidenten von Ebrahim Raisi. Heute nun ist einmal die Trauerfeier. Benjamin Weber.
Die Musalla-Moschee in Teheran. Der oberste Führer Ayatollah Khamenei betet für den verstorbenen Präsidenten. Die neuen Särge der Toten vom Hubschrauberabsturz sind hier ausgestellt, gehüllt in iranische Flaggen. Auf dem von Präsident Raisi liegt ein schwarzer Turban, als Zeichen dafür, dass er ein Geistlicher war. 10, vielleicht 100.000 Trauernde sind auf den Straßen der iranischen Hauptstadt, wie Bilder im Staatsfernsehen zeigen. Viele Frauen im schwarzen Ganzkörperschleier Chador. Zu sehen sind vollgestopfte Straßenzüge mit unzähligen Trauernden. Diese Bilder, sagen iranische Staatsmedien, würden von den Medien im Westen absichtlich nicht gezeigt. 1 Million Menschen seien hier. Das klingt hochgegriffen, überprüfen lässt es sich kaum. Unter den Trauergästen in der Musalla-Moschee befindet sich auch Ismail Haniyeh, einer der führenden Köpfe der Hamas. In einer Rede würdigt er Präsident Raisi und gibt im gemeinsamen Kampf gegen Israel ein Versprechen ab. Die Nation von Palästina wird diesen Kampf bis zur Befreiung von ganz Palästina und unserem Quds fortsetzen. Während sich nach der Zeremonie ein Trauerzug langsam durch die Hauptstadt bahnt in Richtung Freiheitsdenkmal, schaltet das Staatsfernsehen immer wieder live zum Flughafen. Hier landet gerade der Präsident aus Tadschikistan, und er ist nicht der einzige internationale Gast. Russlands Parlamentspräsident Volodin hat sich angekündigt. Aus der Türkei kommen Außenminister Fidan und Vizepräsident Yilmaz. Armeniens Premier Pashinyan ist da, ebenso der indische Vizepräsident, die Außenminister aus Ägypten und Belarus, Parlamentssprecher aus Usbekistan und dem Libanon. Einige empfängt der oberste Führer Khamenei persönlich, wie den irakischen Premier al-Sudani. Das Staatsfernsehen ist dabei, denn die internationalen Gäste geben der Islamischen Republik Legitimation. Die Botschaft ist klar. Bei so vielen Gästen von Rang und Namen aus dem Ausland ist der Iran alles andere als international isoliert, wie es immer heißt. Und die Bilder der ungezählten Menschenmassen auf den Straßen, die in ihrer Trauer vereint sind, Bilder, die der Westen nicht zeigen will, sie sollen der Beweis dafür sein, dass das Regime über breiten Rückhalt in der Bevölkerung verfügt. Die ganze Propaganda um Zeremonien und Beerdigungen nach dem Absturz überzeugen mich überhaupt nicht, sagt Ahmad. Er ist Ingenieur und zählt sich selbst zum oppositionellen Lager im Iran. Ich habe keinerlei Mitgefühl mit den Hinterbliebenen und den Getöteten. Natürlich habe ich meine Geschäftstermine verschoben, aber ich erledige heute unabhängig meine eigenen Sachen. Das laut auszusprechen, das ist nicht ohne Risiko. Denn die Staatsmacht ist in den letzten Tagen präsenter denn je, sagt der 30-jährige Teheraner Ayub. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt nach dem Absturz sind strenger als je zuvor, um Proteste zu verhindern. Es wird erwartet, dass der Staat hart durchgreifen wird. Auch die Cyberpolizei hat ihre Kräfte hochgefahren. Raisi gilt als in weiten Teilen der Bevölkerung verhasst, als Mitverantwortlicher für tausende Hinrichtungen in den 80ern und tote Demonstrierende zuletzt.
Trauerfeierlichkeiten im Iran, Benjamin Weber berichtete. Und wir schauen noch einmal gegen Ende dieser Sendung nach Berlin auf die Bundespolitik, genauer auf die Gesundheitspolitik. Ein großes Thema, die Versorgung gerade auf dem Land. Was will nun der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach tun? Johannes Kuhn.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte zur Vorstellung des sogenannten Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes zwei Botschaften mitgebracht. Da war zunächst eine Warnung.
Wir dürfen nicht zulassen, dass es in bestimmten Regionen, auf dem ländlichen Raum zum Beispiel oder in den ärmeren Teilen der Großstädte, zu einer Situation kommt, dass wir medizinische Banlieues haben.
Und dann hatte Lauterbach auch ein Versprechen im Gepäck. Sein Gesetz werde die ambulante Versorgung spürbar und auch im Alltag deutlich wahrnehmbar verbessern.
Das Überlaufen der Hausarztpraxen wird dann auch der Geschichte angehören. Man wird sehr viel schneller einen Hausarzttermin bekommen.
Hausarzt sein und angesichts der Ruhestandswelle auch Hausarzt bleiben soll attraktiver werden. Womit? Mit mehr Geld. Denn wie bei den Kinder- und Jugendärzten werden auch die Hausärzte künftig entbudgetiert. Heißt, für sie gibt es am Ende des Abrechnungszeitraums keine Obergrenze bei der Vergütung mehr. Wer sein Budget überzogen hatte, musste bislang Abschläge in Kauf nehmen. Außerdem soll die Behandlung chronisch kranker Patienten mit einer Jahrespauschale abgegolten werden. Das soll verhindern, dass solche Patienten vierteljährlich in die Praxis kommen müssen, nur damit der Arzt etwas abrechnen kann oder ein Rezept ausstellt. Wenn Ärzte und Ärztinnen wiederum Abendsprechstunden oder Hausbesuche durchführen, sollen sie bereits Geld dafür erhalten, solche Dienste überhaupt anzubieten. Bedingungen wie eine verpflichtende Samstagssprechstunde dagegen wurden verworfen. Finanziert werden soll das Hausärztepaket durch die Krankenkassen, also die gesetzlich Versicherten. Entsprechend kritisch gibt sich Florian Lanz, Pressesprecher des GKV-Spitzenverbands. Die Maßnahmen kosteten hunderte Millionen Euro pro Jahr, doch kein Arzt würde deshalb eine Praxis in einer strukturschwachen Region eröffnen.
Ein Hausarzt erhält jetzt ungefähr 18.000 Euro im Monat aus seiner Arztpraxis. Wenn so jemand statt 18.000 vielleicht 20.000 Euro im Monat bekommt, das ist keine Veränderung, die eine Lebensentscheidung, gehe ich aufs Land als Landarzt, ja oder nein, verändert. Das macht es einfach nur teurer.
Wie immer fallen die Reaktionen je nach Interessenlage unterschiedlich aus. Weitestgehend zufrieden zeigt sich der Hausärzteverband. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung lobt zumindest, dass einige Vorschläge aufgegriffen wurden. Der Virchow-Bund dagegen, der die niedergelassenen Ärzte in ihrer Gesamtheit vertritt, diagnostiziert ein Ungleichgewicht. Auch die Fachärzte müssten entbudgetiert werden, fordert der Virchow-Bund-Vorsitzende Dirk Heinrich.
Haus- und Fachärzte arbeiten Hand in Hand. Wenn jetzt nur ein Teil vorübergehend gestärkt wird, indem man da endlich mal alles voll bezahlt, dann bedeutet das trotzdem für Patientinnen und Patienten, dass sie auf die Diagnostik und entsprechende Therapie möglicherweise danach noch monatelang warten müssen, bis sie endlich einen Facharzttermin haben.
Eigentlich gingen Lauterbachs Reformpläne noch weiter, doch die aktuelle Haushaltslage und bei einigen Themen Widerstand aus der FDP schrumpften das Gesetz.
Er startet immer als Tiger und landet als Bettvorleger,
sagt Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, über Lauterbach und zählt auf.
Da waren ja ursprünglich mal Dinge vorgesehen wie die Gesundheitskioske. Es war vorgesehen, mehr Studienplätze für Medizinstudentinnen und Studenten. Gesundheitsregionen, die sich auch verstärkt Prävention widmen können, Primärversorgungszentren. Das ist jetzt alles rausgestrichen.
Gerade die Gesundheitskioske galten als Prestigeprojekt Lauterbachs. Orte in tausende ärmsten Stadtviertel Deutschlands, an denen Pflegefachkräfte medizinische Routineaufgaben wie Blutdruckmessung oder Wundversorgung durchführen können. Die Kioske stünden zwar nicht im Gesetzentwurf, so Lauterbach optimistisch, aber sie könnten noch im parlamentarischen Verfahren verwirklicht werden.
Johannes Kuhn aus Berlin. Und nun schauen wir, wie angekündigt, in die Zeitungen von morgen. Die Presseschau von Khaled Nahar, zusammengestellt Gerd Darsen.
Ein Thema in den Zeitungen ist die Ankündigung der Regierung aus Norwegen, Spanien und Irland, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Die Rhein-Neckar-Zeitung stellt dazu fest, so entsteht kein Frieden. Schon der Haftbefehl gegen Netanyahu und Verteidigungsminister Gallant, so er denn erlassen wird, erschwert jegliche künftige Annäherung. Die Anerkennung eines palästinensischen Staates bleibt eine unausgegorene Idee. Die Neue Osnabrücker Zeitung unterstreicht, vor allem müssen auch die palästinensische Seite und deren Unterstützer das Existenzrecht Israels anerkennen. Wer das Recht der Palästinenser auf einen Staat bekräftigt, müsste auch hier mehr Druck machen. Die Frankfurter Rundschau sieht viele Details ungeklärt und kritisiert. Irland, Spanien und Norwegen hätten sich mit den USA und einigen Staaten aus dem Nahen Osten abstimmen sollen. Damit wäre ihr Vorstoß nicht nur überzeugender gewesen, er hätte auch wenigstens einen Hauch von einer Chance, erfolgreich zu sein. Der Südkorea aus Konstanz hebt hervor. Und doch liegen Norwegen, Spanien und die zahlreichen anderen Länder nicht so falsch. Die Zwei-Staaten-Lösung wurde schon bei der Gründung Israels geplant. Gekommen ist sie nie. Wer dafür ist, muss auch den Palästinensern ein eigenes Land zugestehen. Der Zeitpunkt, den die Länder für die Anerkennung gewählt haben, ist allerdings schon daneben. Er kommt daher wie eine Belohnung für den blutigen Überfall der Hamas auf Israel. Ein anderes Thema ist der AfD-Politiker Maximilian Krah. Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl hat sein Mandat im Bundesvorstand niedergelegt und erklärt, keine weiteren Auftritte im Wahlkampf zu absolvieren. Die Süddeutsche Zeitung schreibt mit Blick auf Krahs verharmlosende Aussagen zur SS, dass er damit seiner Partei zu weit gegangen ist, diesen Eindruck versuchen die AfD-Oberen nun zu erwecken. Nicht aus tieferer Unrechtseinsicht, sondern allein, weil das Ganze halt nicht so gut aussieht von außen. Die Partei hat ihn ja selbst zu ihrem Europaspitzenmann gekürt, nicht trotz, sondern wegen seiner lange bekannten Gesinnung. Wie sein mit Nazi-Parolen hantierender Parteifreund Björn Höcke verkörpert er die pure Essenz einer im Kern rechtsextremen Partei. Die Volksstimme aus Magdeburg glaubt, logisch wäre ein Absturz der Partei. Allein der Wagenburg-Geist der AfD hat solche Rutsche meist verhindert. Die Augsburger Allgemeine mahnt, die Gefahr, dass 75 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik eine Partei als stärkste Kraft in die Parlamente einzieht, die in Teilen nicht auf dem Boden der Verfassung steht, ist damit allerdings nicht gebannt. Im Gegenteil. Bei den Landtagswahlen im Osten Deutschlands treten AfD-Leute an, die zum harten, rechtsextremen Kern gehören.
Gerd Darsen mit dem Blick in die Zeitungen von morgen zum Abschluss dieser Sendung hier im Deutschlandfunk. Es folgt nun die Hymnen und dann die Radionacht. Mein Name ist Moritz Küpper. Fürs Zuhören vielen Dank für den Moment und Ihnen eine gute Nacht.